Ja, liebe Gemeinde, ich grüße euch an diesem Sonntagmorgen. Es ist jetzt zum vierten Advent. Ja, seid gesegnet. Ja, ich habe und wir als Familie haben ziemlich turbulente zwei Wochen hinter uns. Diesem ganzen Corona-Ding, was man so von den Medien kriegt. Und plötzlich hat man die ganze Sache auch zu Hause. Und das war schon ganz schön abenteuerlich, das so zu erleben, plötzlich das gegenwärtig zu haben. Du bist selbst einer, der infiziert bist. Hast es selbst in deiner Familie und dann alle. Und ja, gleichzeitig dann auch zu erleben, wir können Gott dankbar sein, dass einfach wir alle milde Verläufe haben und zum Teil einzelne auch so gut wie gar keine Symptome und wirklich sehr glimpflich da durchgekommen zu sein. Bisschen muss es noch abklinken, also die Quarantäne geht auch dem Ende zu. Und ja, das tut schon ziemlich gut. Aber so bin ich auch diesen Sonntag nochmal per Aufzeichnung dabei. Aber ich merke, Gott kann das eben auch wirklich gebrauchen. Dafür habe ich wirklich Glauben. Letzten Sonntag war es noch echt ein Stück turbulent, dass das mit der Aufzeichnung eher mehr so eine Notlösung war. Aber dann hoffe ich, dass der ein oder andere es doch auch gehört hat und dass Gott es gebrauchen konnte, ja, zu dir zu sprechen, dich zu segnen. Und wenn du die Predigt vom letzten Sonntag gehört hast, hast du jetzt einen kleinen Vorteil, weil ich in diesem Bereich nochmal aufsetzen möchte. Man muss die Predigt nicht gehört haben, aber es ist nicht verkehrt. Ich habe letzten Sonntag gepredigt über Matthäus 2, über die Weihnachtsgeschichte aus Matthäus 2. Sehr bekannt ist ja die aus Lukas mit den Hirten auf dem Felde und die in Matthäus 2 ist die mit den Weisen aus dem Morgenland und darum ging es letztes Mal in der Predigt. Jedenfalls kannst du das in der WhatsApp-Gruppe, ist das eingestellt, die Predigt, oder auch auf der Homepage nachhören. Und ich will nochmal in diese Geschichte gucken, weil, wie gesagt, letzten Sonntag habe ich sehr auf die Weisen aus dem Morgenland geschaut, welche außerordentliche Gäste an der Krippe. Man hätte sie sich dort eigentlich nicht wirklich vorstellen können. Diese Magier, diese Heidnischen aus dem fernen Land und der Berufene, der König Herodes zum Beispiel und andere geistliche Leiter und Größen aus Jerusalem sind nicht da. Interessant, das im Gegensatz zu beobachten. Und ein Stück weit wird es auch in dieser Predigt sein, an einem Gegensatz besonders sich festzumachen, um besonders auf Jesus zu schauen. Darüber gleich mehr. Ich möchte gerne für die Predigt beten. Herr, mein Gott, ich danke dir, Herr, dass du alle Stunden, alle Wege unser Gott bist. Auch jetzt in dieser ganzen Zeit und in allen Umständen, die ungewohnt sind, die schwierig sind, aber du bist doch da, unser Gott. Herr, ich befehle diese Predigt jetzt in deine Hände. Ich bitte dich, dass du sie gebrauchst, dass du sie segnest. Bitte fülle meinen Mund, Herr, und gebrauche das, auch wenn es jetzt hier über die Technik geht und wirklich etwas ungewöhnlich. Aber du bist der Gott, der groß ist, der Meere teilt, Tote auferweckt, der Wunder tut, auch heute noch und jetzt und hier unter uns. Wir ehren dich, Herr. Lob sei dir, mein Gott. Und ich bitte dich, dass du in deinem Heiligen Geist wirkst, diese Predigt gebrauchst. Und Amen, dass du groß wirst, Jesus, dass unser Herz sich dir mehr zuwendet, dass wir dich mehr erkennen. Dir, Jesus, Herr, lass diese Predigt dienen. Herr, bitte tue dein gutes Werk, auch mit Hilfe dieses Wortes. Danke, Herr, dass du da bist. Sei willkommen, Heiliger Geist. Amen. Ja, in dieser Weihnachtsgeschichte Matthäus 2 kommen, wie gesagt, diese Weisen aus dem Morgenland. Aus der Ferne reisen sie nach Jerusalem und sie wollen den neugeborenen König der Juden anbeten. Wollen ihm die Ehre geben, wollen ihn anbeten, also höchste Ehre erweisen. Und Herodes und die anderen Großen bei ihm am Hof, als sie das hören, sie freuen sich nicht, sondern es heißt dort, sie erschraken. Sie erschraken. Die sind erschüttert und Herodes, ein absoluter Machtmensch, befürchtet, dass es seinen Thron kosten könnte. Dass es vielleicht auch, weil man diesem König ehrt, nachlaufen wird, dass vielleicht auch Unruhen kommen, dass Probleme mit den Römern gibt, auf jeden Fall, ihnen ist klar, diesen König darf es nicht geben. Er nimmt die drei Weisen beiseite und sagt ihnen, täuscht sie, belügt sie, Mensch, wenn ihr den gefunden habt, diesen neuen König, dann bitte kommt doch zu mir zurück, sagt mir Bescheid, dann will ich ihn auch anbeten. Das sagen die drei Weisen erstmal zu und machen sich dann weiter, bekommen noch den Rat, dass sie in Bethlehem suchen sollen. Einige geistliche Gelehrte geben Herodes diese Information, er gibt sie dann weiter und so machen sie sich weiter auf. Aber es kommt dann auch wieder der Stern dazu, der sie schon aus dem Morgenland nach Jerusalem geführt hatte. Und mit Hilfe des Sterns finden sie schließlich Jesus als Kind mit seiner Mutter, Sie überbringen ihre Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie ehren das Kind und beschenken es und ja, werfen sich wirklich nieder. Sie ehren ihn und sie erleben Freude. Und dann im Traum erscheint ihnen, spricht Gott zu ihnen und sagt, nein, geht nicht wieder zu Herodes. Und das tun sie auch. Und ohne Herodes zu sagen, wo sie das Kind gefunden haben, gehen sie zurück. Und dann geht diese Geschichte schrecklich weiter. Denn Herodes führt nichts Gutes im Schilde, sodass der Engel des Herrn, Josef, dem irdischen Vater Jesu, erscheint und ihm sagt, Mensch, nimm das Kind und geh nach Ägypten, weil man dem Kind nach dem Leben trachtet. Und was Josef sofort tut, bei Nacht nimmt er Maria, seine Frau, und Jesus, und sie fliehen nach Ägypten. Und bald bekommt es dann auch Herodes eben spitz, dass die drei Weisen ihm die Information nicht gegeben haben, wo sie diesen neuen König finden. Und dann ja, ist ihm jedes Mittel recht, er greift zum Äußersten und sendet seine Leute los, alle Kinder, alle männlichen Kinder unter 2 Jahren im Bereich Bethlehem zu töten. Und es geschieht dieser Kindermord von Bethlehem. Eine ganz schreckliche Geschichte. Und wenn man denkt, es geht doch eigentlich um Weihnachten, es geht doch um Liebe, es geht doch um Frieden. Aber es ist eben auch ein Teil, der dazugehört. Und es drückt etwas aus, dass Jesus eben einfach nicht nur zum Feiern gekommen ist, zur Freude, sondern einfach auch in diese dunkle Welt gekommen ist. Und diese Dunkelheit, die auch versucht, nach ihm zu greifen, aber mit Gottes Hilfe diese Dunkelheit, ja, er dieser Dunkelheit entkommen kann. Ja, auf diesen zweiten Teil dieser Weihnachtsgeschichte von Matthäus 2 will ich jetzt ein bisschen weiter gucken. Was passiert da eigentlich? Es ist ja wirklich ein Gräuel, ein Graus, was da passiert. Und es ist eine Art von Gräuel, die heute vereinzelt in der Gegenwart auch noch passiert. Ich glaube, dass wir in grundsätzlich friedlicheren Zeiten als damals leben. Nichtsdestotrotz gibt es auch heute noch Massaker und Übel und Kindermord. Und denkt man daran, dass Abtreibung auch Kindermord ist, hat vielleicht manches heutzutage nur ein anderes Gesicht bekommen. Ja, der Herodes war jemand, der dafür bekannt war, dass er auch vom Morden nicht zurückschreckte. Das hatte ihn auch mal an die Macht gebracht. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr so zu ihm sagen, was er eigentlich für jemand ist. Aber politische Morde waren in der damaligen Zeit, wenn es um Königs- und Thronnachfolge ging, leider immer wieder, dass es das gab, gerade auch in Israel das gab. Im Alten Testament kann man davon einiges lesen, von der Königsgeschichte oder Königsgeschichten von Israel. Und so ist es auch Herodes in einem ganz ausgeprägten Maße, dass er das tut. Und er ist jemand, der so bereit ist, Menschenleben zu missachten, skrupellos zu handeln. Und das jemand ist, der auch irgendwie nicht das Empfinden hat, er müsste sich jemals für das, was er tut, vor Gott verantworten. Und was ich auch so erschreckend in der Geschichte finde, dass er auch die Soldaten dafür findet. Dass er wirklich Leute findet, die das wirklich für ihn tun, dass da kein Zurückschrecken ist, sondern solch ein grausiger Befehl wird einfach ausgeführt. Das erinnert einen wirklich an ein dunkler Teil der Geschichte, aber ja, es lässt mich auch ein bisschen ins Dritte Reich denken und ja, auch die Gegenwart kennt sowas. Und weiter, dass auch das Volk nicht aufschreit. Man könnte ja auch denken, ein König, ein eigentlich Tyrann, der sowas tut, der müsste mit Widerstand aus dem Volk rechnen, mit einem Aufstand, aber auch das passiert nicht, weil das Volk ein ganzes Stück daran gewöhnt ist, dass solche Sachen passieren. Es eigentlich in Unterdrückung lebt. Ja, solch ein König hatte Israel damals. Und diesen König will ich mit Jesus Christus als König vergleichen. Und es ist interessant, diese beiden Könige gegeneinander zu stellen. Und bevor ich das mache, will ich nochmal so ein bisschen auf das Leben von dem Herodes dem Großen, wie ihn die Geschichte genannt hat, in der Perspektive des Himmels, war er gewiss kein Großer, sondern leider eben ein Mann von Gewalttat und Unglauben, weil die Geschichte hat ihn dann Herodes den Großen genannt. Er selbst war gar keiner reiner Israelit, er war edomitischer Abstammung und war eigentlich Halbjude. Und er war auch nicht mit der Kultur Israels in der Tiefe verbunden, sondern er war eigentlich Hellenist, wie man sagt, also der griechischen Kultur zugewandt, von griechischem Denken geprägt, liebte die griechische Kultur. Er selber war zunächst Statthalter in Judäa, zur Zeit noch von Julius Caesar, und kann dann unter Kaiser Augustus aufsteigen eben zum König. Der römische Senat erklärt ihn auf Empfehlung zum König von Israel. Und da kann er zum König aufsteigen, was er 33 Jahre dann praktisch ausübt, dieses Amt. 33 Jahre regiert er. Er schafft diese lange Regierungsdauer auch deswegen, weil er politisch sehr geschickt ist und er ist König von Roms Gnaden und weiß sich über die Jahre auch immer wieder der Gunst der Unterstützung Roms zu versichern, was er durch besonders, also auch geschickt tut. Er ehrt immer wieder den römischen Kaiser, indem er mal eine Stadt Caesarea nach Caesar zum Beispiel benennt, dass er Augustus-Tempel errichten lässt, also praktisch in Israel heidnische Tempel errichten lässt, um eben den Kaiserkult der Römer zu unterstützen. Spiele, alle 4 Jahre Festspiele für den römischen Kaiser abhalten in Jerusalem. Und zum Ende seiner Amtszeit stellt er sogar noch ein Adlerbild in dem Tempel auf, das den römischen Kaiser ehrt und verletzt da also auch massiv jüdischen Glauben, jüdische Sitte. Er selbst ist praktisch durch Gewalt an die Macht gekommen. Er hat zwar von Rom das Recht verliehen bekommen, König Israels zu sein, aber er muss sich das praktisch selber kämpfen in einem 3-jährigen Krieg gegen den damaligen israelischen König, die Hasmonäa-Dynastie. Gelingt ihm das, dass er praktisch durch Krieg dann auf den Thron kommt, den er dann auch wirklich mit Gewalt verteidigt. Also nach und nach tötet er alle aus dem vorherigen Königsgeschlecht, später Leute aus seiner eigenen Familie lässt er töten, bis hin, dass es sogar am Ende einzelne Kinder von ihm das Leben kostet, immer mit dem Ziel, seinen Thron zu schützen. Ja, das ist so ein Mann aus zum Teil heidnischer Abstammung, mit heidnischer Unterstützung und Gewalttat, sich das Königtum zu nehmen. So muss man ihn leider beschreiben, den Herodes den Großen. Und so verwundert es auch nicht, dass er nie ein König ist, der so die Sympathie seines Volkes gewinnt, aufgrund der Gewalttat, der Verletzung der jüdischen Sitte, des Glaubens und immer im Pakt mit den Römern zu sein. Das verwundert nicht. Ja, das Herodes der Große. Und es ist interessant, wenn man einfach mal jetzt so Punkt für Punkt Dinge gegenüberstellt. Und gerade das soll dazu dienen, dass gerade weil dieser König überhaupt nicht das ist, was Gott eigentlich gefällt, gerade herauszustellen, wie außerordentlich doch Jesus ist. So will ich ein paar Punkte gegeneinander stellen. Herodes der Große ist der, der erschreckt, als für ihn offenbar wird, Gottes Plan soll erfolgen. Der jahrhundertelang ersehnte, erbetene Messias kommt und er erschreckt. Jesus, wenn er hört, was Gott tun will und dass Gottes Wille bei ihm ankommt, er dient, er dient gern und er gibt Gott die Ehre. Herodes versucht, Gottes Plan sogar zu vereiteln. Er lässt in den Schriften forschen, als die Weisen aus dem Morgenland ihm das sagen, der neue König der Juden ist hier geboren. Er lässt wirklich in den Schriften forschen, er nimmt die Schrift noch ernst, er glaubt dem auch und dann ist seine Antwort, dass er den Plan Gottes vereiteln will, mit Blutvergießen sogar bereit ist dafür. Und dem Volk praktisch die Hoffnung zu nehmen, damit er seine Hoffnung hat. Jesus ist ganz anders. Er dient dafür, er hat sich vom Vater senden lassen. Er dient dafür, dass der Wille Gottes sich vollzieht und ist bereit dafür, Schlimmstes zu leiden. Nicht nur sein eigenes Glück zu suchen, sondern er ist bereit dafür, Schlimmstes zu leiden, dass der Plan Gottes geschieht. Herodes schreckt nicht davor zurück, Kinderblut, unschuldiges Blut zu vergießen. Jesus ist der sein eigenes Blut gegeben hat, sein eigenes Leben gegeben hat, damit andere leben können. Anderen das Leben zu geben, statt für sich selber seinen Vorteil anderen das Leben zu nehmen. Herodes machte sich selber groß und für seine Größe und Macht war ihm auch jedes Mittel bereit. Jesus Christus, er war schon groß. Er war schon groß und erniedrigte sich. Kolosser heißt, er nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich sogar bis zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich selbst und von Gott ließ er sich dann erhöhen, der ihm dann den Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. Der eine um jeden Preis nach oben, der andere für den größten Preis nach unten. Und gerade auch nicht einfach nur für sich, sondern um andere zu heben. die Herodes nachfolgten, wurden zu Mittätern, wurden zum Teil sogar zu Mördern. Die, die Jesus nachfolgen, nachfolgten damals und die ihm heute nachfolgen, die macht er rein. Die bringt er zu Ehren, die lehrt er. Er macht sie fähig, mit Gott zu leben, zu Gottes Kinder zu werden. Mit Nachfolger Jesu zu sein, ist edel und führt nach oben zu Segen. Nachfolger Herodes zu sein, führt ins Dunkel, in Schuld. Herodes missbrauchte die Religion für seine Machtzwecke. Er hatte keinen Respekt. Jesus war, der Glaube waren die heiligen Schriften heilig. Immer wieder zitiert er aus dem Alten Testament. Ist interessant, wo er doch selbst der Gottessohn ist, das Wort Gottes sogar selber ist. Aber das, was Menschen im Willen Gottes aufgeschrieben, hat er zitiert. Und er ordnet sich dem unter und hilft anderen, dass sie, ich sage jetzt mal, Religion verstehen, Glaubenslehre verstehen, aber vielmehr er macht Glaubenslehre zu Lebenslehre, dass es eine Lehre ist, die zum Leben führt. Er hilft anderen, hier hineinzukommen, statt es zu verstellen. Herodes ist ein Unterdrücker, durch und durch. Jesus ist ein Befreier, durch und durch. Da, wo er seine Herrschaft antritt, wo er seine Herrschaft ausübt, entsteht Freiheit. Und ich, in diesem einen Lied, was wir manchmal singen, Retter dieser Welt, gibt es eine Zeile, die da heißt, und die ich so gerne singe und wo ich so viel Wahrheit drin spüre, die da heißt, deine Herrschaft ist unsere Freiheit. Und ich glaube, dass es zutiefst wahr ist. Da, wo Jesus wirklich herrscht, da ist wirklich ist Freiheit. Herodes war als Person eine Bedrohung. Bei ihm musste man aufpassen und gut eigentlich ihm nicht zu nahe zu kommen. Jesus ist nicht nur keine Bedrohung, Jesus ist der Retter, ist der Friede. Herodes war für das Volk vom Terminus auch eine Art Hirte, die die Fürsten, die Könige Israels im Alten Testament auch zum Teil als Hirten bezeichnet. Aber er war eben kein guter Hirte, sondern er war ein Mietling, der versucht hat, aus den Schafen dazu das rauszukriegen, was er konnte. Jesus ist der gute Hirte, der seinen Schafen, der dir und mir, sanftmütig und von Herzen demütig begegnet, der hilft, der sich kümmert, der Fürsorge übt und auf den man sich verlassen kann. Wir werden untreu, aber er bleibt treu, auch wenn wir untreu bleiben. Herodes war König aus daraus, sich die Macht mit Gewalt an sich zu reißen. Jesus war und ist König von Gottes Gnaden. Er hat sich selbst gedemütigt, obwohl doch Gottes Sohn zu sein, von Gottes Königtum wirklich zu empfangen. Es gibt einmal eine Situation, dass Jesus Brot vermehrt, eine der Speisungen, und das Volk ist begeistert, weil wer das kann, wer Brot machen kann, das Volk, der soll unser König sein. Und sie wollen ihn zum König machen, aber es heißt, dass Jesus sich ihnen entzogen hat, dass er das nicht wollte. Man könnte so missionsstrategisch ja auch denken, Mensch, wenn du König bist, Jesus in Israel, da hast du ganz andere Möglichkeiten, du kannst dich doch ganz anders durchsetzen und so, aber nein, Jesus hatte keine fixen Ideen, sondern ich tue den Willen meines Vaters und ich nehme mir das Königtum nicht auf dem verkürzten Weg. Genauso auch in der Versuchungsgeschichte, in der Wüste, als der Teufel ihn versucht, dass er sich die Herrlichkeit, die Reiche dieser Welt nicht geben lässt, auf verkürzten Weg, sondern da sagt, ich gehe den Weg, den mir mein Vater gegeben hat und werde dann empfangen und dann wirklich und gerecht empfangen. Herodes ist jemand, der das Recht mit Füßen tritt und nicht meint, sich irgendwie verantworten zu müssen. Der König, der sich über das Gesetz stellt. Jesus, Gottes Sohn, ist jemand, der sich unter das Gesetz gestellt hat. Das heißt, dass er es wirklich erfüllt hat. Er hat sich wirklich gedemütigt. Diese beiden Könige, soweit man merkt, diesen außerordentlichen Gegensatz, diesen Gegensatz dieser beiden Könige. Und Jesus ist dieser herrliche König, der, obwohl er König ist und Gott ist, doch in Demut und Sanftmut begegnet. Der dient, der sich nicht in seiner Macht sonnt, sondern der dient, der rettet, der will, dass du, dass ich, dass wir leben. Und der denen hinterhergeht, obwohl er doch geehrt werden müsste, hochgehoben werden müsste, was gut ist, wenn es ein Mensch tut, aber der denen, die ihn verachten, die ihn eigentlich ablehnen, hinterhergeht und schaut, wen kann er retten. Ein herrliches Beispiel ist zum Beispiel Paulus, aber auch manche andere, wo man im Leben sagen kann, so ist es auch für mein Leben, wo ich im Leben kann, er hat mich zuerst geliebt. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich endlich geantwortet habe, dass gekommen ist. Er ist dieser Große. Er ist dieser König. Und genauso wie ich es vorhin gesagt habe, seine Herrschaft ist unsere Freiheit. So habe ich es in meinem Leben auch erlebt. Ist es mir ein Wert, dass er Herrschaft über die Dinge hat in meinem Leben? Was nicht heißt, dass ich alles verstanden hätte, dass ich in allen Dingen gehorsam wäre und dass ich alles, dass ich der Heiligste wäre, das meine ich damit nicht. Aber als ein Ziel, dass sein Wille in meinem Leben geschieht, weil ich einfach vertraue, dass er es besser kann als ich. Weil ich vertraue, dass seine Herrschaft gut ist und fürsorglich. Und er geht mit mir besser um, als ich mit mir umgehe. Deswegen ist es einfach gut, wenn er die Herrschaft hat, wenn er dieser herrliche, herrliche König ist. Und ich wünsche mir, dass das mehr zunimmt. Und es ist so berechtigt, dass mit ihm wirklich eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Denn Amen, es ist wirklich so. Mit ihm hat eine neue Zeitrechnung, eine neue, auch neue Heilszeit begonnen. Er bringt wirklich neues Leben. Neues Leben für die Ewigkeit, aber auch neues Leben für die Gegenwart. Aber nun möchte ich dir eine Frage stellen. Ist Jesus ein herrlicher König oder ist Jesus dein herrlicher König? Und ist er wirklich im Herzen dein König oder hat er einfach den Titel König? Weil es gibt auch in dieser Welt irgendwelche Könige, die einen Titel haben. Meinetwegen, was ich, irgendeine Monarchie auf unserer Erde, König. Aber es hat mit dir nichts zu tun, weil du mit diesem Königreich nichts zu tun hast. Oder nehmen wir an, du würdest dort wohnen. Meinetwegen, du wohnst in England wohnen. Es gibt dann die englische Königin. Aber sie hat mit deinem Leben nichts zu tun, weil es ist eben weit weg. Also als eine kleine Idee. Ist Jesus wirklich König in deinem Leben? Wenn wir mit Jesus beginnen zu leben, dann ist es ja erst ein Beginn, auch ihn kennenzulernen. Erst dann verstehen wir erst weiter, wer er eigentlich ist, worum es eigentlich geht und wer wir sind und dass wir seine Gnade wirklich brauchen. Und über die Jahre gibt es doch einen gewissen Wandel. Aber gleichzeitig merken wir doch, dass Teile unseres Lebens sich nicht verändern oder nur so teilweise verändern. Dieses, nur weil man mit Jesus lebt, heißt es nicht, dass eben automatisch alles gut ist, sondern manches kann wirklich richtig stark blockiert sein. Zum Teil kann einem ein Seminar dann gut tun oder auch eine Seelsorge, da wirklich Schritte zu tun, zum Teil Befreiungsgebet, um wirklich weiter so zu kommen. Dass Jesus wirklich einzieht, weiter einzieht in alle Lebensbereiche. Nicht, dass er einfach offiziell der König über deinem Leben ist, der dann im Lobpreis auch besungen wird, der auch dann theologisch, geistlich richtig als König bezeichnet wird. Ja, Jesus ist mein König. Sondern die Frage ist es faktisch so? Regiert er wirklich in deinem ganzen Leben? Oder regiert er nur in Teilen deines Lebens? In der Regel sind es Teile, weil es eben wachsen muss, dass wir über die Jahre ihn weiter kennenlernen, dass er weiter einziehen kann. Und damit er größer wird und herrlicher wird. Und ich will dir ein Zeugnis aus meinem Leben erzählen, wo ich das erlebt habe, wo er ein Stück weiter in mein Leben eingezogen ist, ein Lebensbereich weiter eingezogen ist, was mir gar nicht klar war, dass ich ihn da gar nicht so reingelassen habe. Und zwar ging es so um dieses Thema Umgang mit der eigenen Meinung und so weiter. Aber ich fange die Geschichte mal an, wie sie losgegangen ist, weil hat erstmal einiges bedurft, bis ich erstmal auf den Trichter gekommen bin, dass ich da mit dem Herrn was zu bereden habe, beziehungsweise er mit mir. Und das Ganze ging so los, ist schon eine ganze Zeit lang her. Da waren wir im Urlaub, Kerstin und ich, war auch noch vor den Kindern. Und was ich einfach cool finde, manchmal so Fossilien sammeln zu gehen. Und in der Ostsee kann man zum Teil so auch, so zum Beispiel so also Bernstein finden oder auch so eine Feuer, wie heißen die, Donnerkeile. Das sind so Überreste von alten Kopffüßlern und so Kramzeug kann man finden. Und das freute mich nun, weil wir auch zur Ostsee gefahren sind und wollte gerne Fossilien sammeln. Und dann hatten wir da so eine Art kleine, so eine Bucht, Mini-Fjord, ich weiß nicht was. Und da war eigentlich richtig viel so steinemäßig an den Ufern. Damit kann es richtig schön sammeln gehen. Und ich fand nichts, wirklich gar nichts. Und in diesem Maße gar nichts, man könnte ja wissen, so zerbrochene Fundstücke oder irgendwas finden, in einem Ausmaß nicht, dass ich irgendwann so richtig unzufrieden wurde und auch so ein bisschen unzufrieden mit Gott wurde, ehrlich gesagt, weil er mich jetzt nichts finden ließ. Und dann habe ich irgendwann so zum Himmel geguckt und habe so in den Himmel so gesprochen, Herr, also irgendwie willst du mich wohl nichts finden lassen. Wahrscheinlich finde ich eher einen Stein mit meinem Namen drauf, statt dass ich jetzt hier mal ein Fossil finde. So, und dann war es echt der Hammer. Dann griff ich da wieder ins Wasser. Ich habe so in so einem knöchelhohen Wasser schon ein bisschen so gesucht, geguckt. Und der nächste Stein, den ich in die Hand nehme, das war in der Tat, dass ich darauf ein M gefunden habe. Mein Anfangsbuchstabe für meinen Vornamen Mike. Da war tatsächlich so ein bisschen verschnörkelt ein M drauf. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht sein. Alle Unzufriedenheit war verloren. Es kam ein Schmunzeln in mein Gesicht. Ich guckte nochmal zum Himmel und sagte dann so zum Herrn, okay, dann kann ich jetzt auch nach Hause gehen. Dann kann ich es auch sein lassen. Dachte so, komische Sache. Dann sind wir auf der Heimfahrt und ich musste sowas von aufs Klo. Autobahn und es kommt keine Raststätte. Endlich kommt irgendwann eine Raststätte. Und dann laufe ich dahin und dann hatte gerade so, weiß ich, gefühlt 10 Reisenbusse ihre Leute ausgesetzt und es war wirklich eine lange Schlange sogar vom Herrenklo. Ich meine, die Damen kennen ja sowas öfter, aber bei uns Herren sieht es meistens besser aus. Aber es war jetzt auch bei den Herren so. Es war eine Schlange vor diesen Toiletten, wie ich sie vorher und nachdem nie wieder gesehen habe. Ich dachte, oh nein, das kann doch nicht sein. Und irgendwie war das büschetechnisch auch nicht so aufgestellt, dass ich mir da so ein bisschen helfen konnte. So saß ich dann also, wollte ich wieder so zum Auto. Laufe ganz leger in meiner kurzen Hose, die ich ja nun mal gerne trage, auch heute noch, und habe meine Hände in Taschen und laufe eine Treppe runter. Ja, und vielleicht hast du schon eine Idee, was passiert. Ich komme ins Stolpern und kriege meine Hände aber nicht wirklich aus den Taschen raus und muss mich nur so irgendwie abfangen, dass ich irgendwie nicht mit dem Kopf aufschlage und so, aber habe mir echt ziemlich beide Unterarme aufgeschürft. Da dachte ich, Mann, was ist hier los? Und dann saß ich im Auto und dachte so, Mensch, irgendwas stimmt mit dem Herrn nicht. Irgendwie was. Und als wir zu Hause waren, war das erste so, jetzt muss ich still Zeit machen, den Herrn fragen. Und habe dann wirklich auch gefragt, mal Herr, so läuft es doch sonst nicht. Du bist doch sonst der, der mich beschenkt, Stichwort Fossilien suchen, der mir hilft, der mir Türen öffnet. Und hier irgendwie stehst du mir voll im Weg. Das kann doch irgendwie nicht sein. Und habe dann so gebetet, dass er zu mir reden möge. Und habe dann irgendwann das Wort Hader in meinem Herzen gehört. Hader, ein altes Wort für Streit. Und dachte so, dann dachte ich, okay, eine Konkordanz, ein bisschen drüber nachgedacht. Und plötzlich tat sich mir so langsam Schritt für Schritt auf, wie viel Streit in meinem Leben eigentlich war und wie viel der dummerweise wirklich auch mit mir zu tun hatte, dass ich mich einfach durch Rechthaberei, durch Dickköpfigkeit nicht nachgeben wollen, weil dann ist man Verlierer und was für ein Zeugs oder so. Habe irgendwie gemerkt, boah, wie sehr ich eigentlich im Streit drin hänge. Und zwei Leute streiten sich ja gerade deswegen, weil der eine einem nicht das gibt, was man haben will. Und das hatte Gott in diesen Bildern so praktisch mich ein bisschen erleben lassen. Er hat in diesen Momenten einfach mir eine Gnade sozusagen nicht gegeben und hat mich da reingenommen, wie wäre es denn, wenn er nicht nachgiebig, gütig und so weiter wäre. Und so öffnete sich dieses Thema und dann habe ich ein bisschen Bibelstudium betrieben, habe manches Gebet gesprochen, mit Dingen Buße getan und gesagt, Mensch, wo ich umdenken muss. Und das war dann einfach ein Thema, was mich dann auch ein paar Wochen begleitet hat, hier wirklich umzudenken, sich anders zu verhalten und wirklich umzukehren in diesem Lebensbereich. Und das war dann cool, das trug auch Früchte und ich merkte noch relativ bald, dass ich natürlich der bin, der selber am meisten davon hat, wenn man einfach in seinem Leben weniger Streit hat. Und so hatte ich da also echt einen blinden Fleck, ne? Und wo Gott mich darauf hingewiesen hat, sehr zum großen Segen. Und es war dann, dass ich, damals habe ich noch bei Siemens gearbeitet, ich war dann auf einer Dienstreise im Süden Englands und da hatten wir dann mit so einem anderen Unternehmen, um so wegen Einkaufsgeschichten, hatten wir so eine Besprechung, Verhandlung, das dauerte ziemlich lange und da hatte ich auch immer manchmal ein bisschen Pause, dann bin ich da ein bisschen draußen rumgelaufen und da war da so ein Kiesbett und dann staunte ich nicht schlecht, plötzlich lag da ein Hammerfossil neben dem anderen, sowas, was ich als Kind nie gefunden hatte. Da war zum Beispiel so ein Zahn, so von so einem Raubtierzahn, so ein Haifischzahn habe ich noch als zweites und so, wirklich, und in ein paar Minuten habe ich da die tollsten Fossilien gefunden, wie ich es mir in anderen Zeiten nur erträumt hätte und merkte plötzlich so, dass Gott zu mir sagt, so, Mission erfüllt, Lektion hast du genommen. Und es war ein ganz tolles Erlebnis, ein ganz toller Zuspruch, den ich da erlebt habe und Veränderung. Aber wie gesagt, ich habe da echt Tomaten auf den Augen gehabt und war da einfach ein Stück verblendet. Aber das ist eben ein Grundzustand, in dem wir als Menschen sind, dass wir bei manchen Sachen einfach so eine falsche Brille aufhaben, dass auch wenn wir es 10-mal im Wort Gottes lesen oder 5-mal gepredigt bekommen, irgendwie nicht checken, dass es was mit uns zu tun hatte. Bei mir war das jetzt so ein Stück weit diese Ebene von Umgang mit der eigenen Meinung, Recht haben, mit anderen was verhandeln und so. Aber es kann auch was ganz anderes sein, dass jemand zum Beispiel so ein spezielles Gerechtigkeitsverständnis hat und die Bibel uns eigentlich sagt, richte nicht. Pass auf, das Gericht wird unbarmherzig gegen die Unbarmherzigen sein. Sei barmherzig, richte nicht. Aber in einem so etwas sein kann, man hat da so einen Gerechtigkeitssinn und das geht auch nicht und sich dann immer eigentlich als Richter betätigt, in Zorn über andere denkt und spricht und so und eigentlich voll auf dem Holzweg ist. Man denkt aber, ich bin noch so gerecht. Oder vielleicht könnte so eine Barriere, ein blinder Fleck auch im Bereich so des Gefühls für Sicherheit sein, dass einfach so eine grundsätzliche Unsicherheit in einem ist, dass man deswegen extrem viel kontrolliert und dein Umfeld das vielleicht merkt, dass da immer irgendwie so viel Kontrolle ist oder eine Unsicherheit, die sich so ausdrückt, dass man vielleicht andere immer klein halten muss, weil man sich sonst einfach unsicher fühlt, wenn der andere stark ist oder eine Unsicherheit, die sich so ausdrückt, dass man einfach in puncto Finanzen sich das gar nicht vorstellen kann, den irgendwie Gott einen Anteil an seinem Geld zu geben, vielleicht den Zehnten zu geben. Oder es könnte vielleicht sein, dass eigentlich so eine Scham in dir ist. Ein Bereich oder grundsätzlich so ein Gefühl von Scham, eigentlich im Versteck zu leben, anderen immer eine Maske zu zeigen. Bloß das Doofe ist, wir können nicht mit den Menschen so leben, mit Gott so, mit Gott dann anders leben, sondern dann haben wir diese Maske, dieses im Versteck leben, auch mit Gott. Und da will dieser König eben auch reinkommen. Jesus ist dieser herrliche König, er ist dieser wundervolle König, aber er ist vor allen Dingen auch dieser rettende König. Und dieses Wort aus Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und wenn das passiert, vollzieht sich der eigentliche Sinn dieses Königs hier auf Erden, dass er Retter sein möchte. Er möchte als König geehrt und geachtet werden. Er möchte als König einziehen. Aber Jesus sucht keine Fans, sondern echte Nachfolger, die ihn reinlassen, die sich von ihm verändern lassen. Und vielleicht hast du genauso einen blinden Fleck wie ich. Vielleicht ist es bei dir ganz, ganz genauso. Wenn du ein Mensch bist, wird es in der Regel so sein. Auch wenn ich das hier heute predige, ich weiß, ich habe auch immer noch blinde Flecke und hoffe und bete, dass der Herr einfach da reinkommt, wo es in mir finster ist, wo es verkehrt ist und dass er das verändern möge, weil er macht es immer zum Guten. Er tut das als Retter. Zu diesem Gedanken möchte ich dich einladen. Wir feiern Weihnachten, dass Gott seinen Sohn gesendet hat. Und dass dieser König einzieht. Manches Lied ist es auch, Tochter, Zion, freue dich, dein König kommt, so ein schönes, wunderbares Weihnachtslied. Aber es ist so wichtig, dass er nicht nur der König des Titels ist, sondern dass er wirklich König deines Herzens wird, dass er in alle Herzensbereiche rein kann. Gerade die eben nicht so schön sind, weil zum Beispiel so viel Ungerechtigkeit und Zorn darin wohnt, Unsicherheit, Angst oder Scham. Ich habe darüber gerade ein bisschen was gesagt, aber lade ihn gerade darin ein. Das mag dir vielleicht komisch vorkommen, weil gerade das wir tendenziell so vor Gott verstecken, wo wir verkehrt sind, schmutzig sind, ängstlich sind. Aber genau da brauchen wir ihn und gerade das können Bereiche sein, wo wir als Christen wirklich starke Schritte im Glauben geben können. Wir können dem Herrn hier das Vertrauen schenken, dass wir wirklich sagen, Herr, ich vertraue dir, bitte komm in diesen Bereich meiner Unsicherheit. Komm in diesen Bereich, wo ich dauernd zornig werde. Komm in diesen Bereich, wo ich mich so schäme, wo ich mich eigentlich gar nicht zeigen kann. Oder wo ich gar Angst vor dir habe, Herr. Ich bekenne dir, Herr, wo ich einfach so viel Misstrauen zu dir habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dieses Vertrauen ehrt ihn und so können wir ihn einladen, dass er da reinkommt und dass er in seiner Kompetenz, in seiner Liebe und Macht an diesen Stellen uns verändern kann. Und ich kann dir sagen, für mich, dieser Punkt von Streit, war es so ein großes Geschenk. Etwas störrisch, bis ich das mal gecheckt habe, dass ich da mit dem Herrn drüber reden könnte. Das war die Geschichte, die ich dir erzählt habe, wie es dann dazu kam, dass ich mich endlich mit dem Thema beschäftigt habe. Aber davor wird es eine andere Geschichte geben, wo Gott es mir x-mal gesagt hat und ich immer wieder drüber weggehört habe oder dachte, ja, das müssten mal die anderen lernen. Ja, das müsste der und der mal hören und so. Ne, wo ein bisschen taub und so. Ja, aber wo es so ein Geschenk ist, wenn dann diese Punkte kommt. Und dass wir wirklich als Menschen verändert werden. Weihnachten, der rettende König kommt. Weihnachten, der rettende König kommt eben auch zu dir. Er will auch zu dir kommen. Empfange diesen König in deinem Herzen und gib dem Herrn auf diese Weise das schönste Dankeschön, seinen Sohn anzunehmen, in Empfang zu nehmen. Ehre ihn dadurch, dass dieser Jesus dann nicht einfach nur da ist, sondern dass er dein Retter ist. Und wenn diese Dinge passieren, mein letzter Punkt, ist es eben etwas, wo wirklich Begeisterung über Gott wachsen kann. Wo du dich zum Lobpreis, zum Singen vor Gott vielleicht nicht anschieben musst, sondern sagen kannst, ja, diesen Gott will ich preisen. Ja, von diesem Gott will ich erzählen. Ja, von diesem Gott möchte ich mehr haben. Das wächst in unserem Herzen, wenn wir das erleben, wer eigentlich ist. Der Retter, der rettende König, der zu dir kommt, der zu mir kommt, der zu uns gesandt ist. Ehre sei Gott dafür. Lass es Weihnachten werden und diesen König vielleicht das erste Mal oder weiter und tiefer in dein Herz kommen. So lass es Weihnachten werden in deinem Herzen. Amen.